Funktionale Programmierung. Wer von euch hat schon mal mit einer funktionalen Sprache generell gearbeitet? Wer von euch hat produktiven Code mit einer funktionalen Sprache geschrieben? Nach dem Talk hier wird sich das ändern. Hoffentlich. Genau. Ja, ich kann jetzt auch eigentlich das erzählen, was ich eigentlich zur Introduction erzählen wollte. Wer von euch wusste vorher, dass Excel eine Turing-vollständige Sprache ist? Dank Lambdas. Genau. Wir verbringen mal 5 Minuten. Bitte? Ja. Aber wir hatten doch gerade eben ein paar Leute, die gesagt haben, sie haben schon funktionale Sprachen in der Praxis verwendet. Aber da vielleicht ein paar Beispiele sammeln, was sich damit auch gut bauen kann und auch in der Praxis anwenden lässt. Wir hatten vorhin ein paar Beispiele, will sich dabei melden? Hier vorne haben wir wen? Du dann gleich.
Ja, klassisches Web-Backend in Clojure. Also Lisp-like, kompiliert auf die JVM runter. Ist nicht TypeSafe, ist sehr dynamisch. Man sollte aufpassen mit der Größe. Ab 10.000 Zeilen wird es ein bisschen unschön zu handhaben.
Okay, also schon mal Web-Backends, das, wovon man jede Programmiersprache verwendet. So, und du hast?
Ich habe mal meine Masterthese in Common Lisp geschrieben und das war ein Neuronetze-Simulator, was man jetzt nicht unbedingt in Lisp machen wollte, würde. Und es war 30 Jahre her, aber der war schneller als der C-Referenzcode, den ich vor der Nase hatte.
Das ist doch auch schon mal cool. Ja, genau. Ja, okay, ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass ihr applaudiert und ich dachte, genau, aber naja. Ja, was ist eine Rückfrage?
War es auch auf einer Lisp-Maschine?
Nein, also es war auf Intel-Hardware lief es und es war natürlich getrickst, na klar, weil ich habe letztendlich die Makros verwendet, um quasi das ganze Neuronetz zu unrollen und dadurch war es schnell. War getrickst, ich gebe zu.
Wollte ich gerade noch irgendwas Intelligentes sagen, jetzt habe ich es vergessen. Ich lerne das mit dem Heralding auch irgendwann. Genau, hatten wir noch weitere Beispiele aus der Runde für coole Sachen? Ich weiß nicht, ob jetzt jemand ein neuronales Netz in Lisp toppen kann, aber vielleicht noch andere coole Stories. Braucht dir nicht leid tun, war eine coole Geschichte. Ich glaube, könnte man vielleicht schon mal allgemeiner fragen. Gut, jetzt hat schon jemand mit funktionalen Sprachen gearbeitet. Das heißt, die Frage, wer funktionale Sprachen kennt wirklich oder damit kennt, ist ein bisschen witzlos. Genau, aber was wollte ich jetzt fragen? Welche Sachen von funktionalen Sprachen würdet ihr jetzt sagen, seht ihr aktuell nicht in nicht typisch funktionalen Sprachen, also zum Beispiel jetzt Java, C-Sharp, was auch immer, die ihr gerne dort sehen würdet. Ich wüsste ein paar Sachen, wüsste von euch jemand was ihr gerne aus einer funktionalen Sprache, aus der funktionalen Welt in der normalen Welt sehen würdet? Nicht normalen Welt, aber anderen Welt. Da hinten sehe ich was.
Ja gut, definitiv wäre auf jeden Fall mal Currying ganz, ganz schön hier. Das hilft dann doch auch. Und natürlich, dass Funktionen mal pure sein können. Das geht natürlich nicht in jeder Sprache, aber manchmal wäre das schon ganz schön.
Ja, pure Funktion fühle ich. Ich schreibe beruflich PHP. Habe aber festgestellt, es gibt von IntelliJ tatsächlich ein Pure-Attribut in PHP mit eingebaut. Habe es noch nicht ausprobiert, ich will es mal ausprobieren. Nicht so, als würde es bei uns auf der Arbeit was taugen. Genau, haben wir weitere Sachen? Ich glaube, eine kriegen wir noch rein und dann können wir anfangen. Aus der funktionalen Welt, was wir in der objektorientierten Welt, in der wir uns auf der Arbeit bewegen, sehen wollen. Dann würde ich eine Sache nennen, auch wieder aus PHP, und zwar Konstanten. Das ist, in den meisten Sprachen haben wir das jetzt natürlich schon, JavaScript, TypeScript mit let und const, aber ich sag mal, ja, ich stamme jetzt aus der Hölle, ist natürlich schon praktisch zu wissen, was jetzt konstant ist und was nicht. Weiß ich halt nicht. Genau, dann würde ich sagen, sind wir zeitlich drin. Können wir anfangen? Genau, ich habe jetzt leider in der Zeit, um Zeit zu schinden, schon meinen Vorstellungsgag verhauen. Und ich werde ihn nicht nochmal erzählen, das tut mir jetzt viele Leute im Stream leid. Aber funktionale Programmierung, wir sind uns einig, ist es cool. Marius ist sich einig, ist es cool. Marvin. Entschuldigung. Marvin ist sich einig, ist es cool. Und Marvin zeigt uns jetzt, wie man mit allein mit Lambdas viele coole Sachen machen kann. Viel Spaß. Ja.
Okay, ja, hört ihr mich? Ja, top. Okay, also erstmal danke, dass ihr alle da seid. Ich habe gehört, in einem anderen Raum ist auch sehr viel los. Deshalb bin ich sehr überrascht, dass hier wirklich alles voll ist. Das ist super. Genau, und wie gesagt, wir wollen jetzt heute mit dem Lambda-Kalkül programmieren. Die Slides sind auf Englisch, mein Talk ist auf Deutsch. Okay. Super. Aber genau. Kurz zu mir. Ich studiere und wohne in Tübingen. Das funktioniert ja nicht so gut. Okay. Liegt das an mir? genau. Und ich entwickle da auch eine Programmiersprache in Tübingen als kleine Arbeit. Die heißt Effect. Ich habe noch eine eigene Programmiersprache, die heißt Brown. Und die basiert eben auf dem puren Lambda-Kalkül. Und deshalb habe ich da mich viel auseinandergesetzt und deshalb erzähle ich euch heute auch darüber. Na gut, ich weiß nicht. Es wäre schon sinnvoll, die Slide zu sehen. Okay. Okay. Dann fasse ich es vielleicht auch nicht an. Ja gut, okay, wir wollen einsteigen mit einem ganz kleinen Beispiel aus so einer Standardprogrammiersprache, so ein bisschen JavaScript. Und zwar haben wir eine Funktion foo, wir bekommen ein x und dann haben wir so ein if, wenn x größer als 0 ist, wollen wir x plus foo von x minus 1 return. Das hat jetzt nicht wirklich einen besonderen Sinn, um irgendwas zu berechnen, aber jetzt nur so als Beispiel, wenn man jetzt foo 42 aufruft, was ist das Erste, was quasi der Interpreter von der Programmiersprache machen würde? Und das, meine Argumentation jetzt in diesem Fall, das Erste, was passieren würde, ist, dass das x durch die 42 ersetzt wird. Dann haben wir eben dieses if 42 größer als 0, weil das ist ja am Ende das, was ein Funktionsaufruf macht. Wir setzen diese 42 in das x rein und dann evaluieren wir weiter. Und in dem Fall haben wir jetzt dieses if und das else und if 42 größer als 0 ist wahr. Deshalb aus der Evaluation kommt dann heraus, okay, 42 plus foo von 42 minus 1 wird jetzt berechnet. Und dann wieder machen wir 42 minus 1 in die Funktion foo. Das ist dann wieder so eine Substitution. Und da hätten wir dann jetzt 41 größer als 0. Und dann eben immer so weiter mit dem foo, bis wir irgendwann bei 0 angelangt sind. Und das wäre dann das Resultat, wenn wir eben alles zusammen evaluiert haben. Okay, warum? Meine Argumentation ist jetzt in dem Fall fürs Lambda-Kalkül, die Reduktion, darüber ist, was das ist, zeige ich euch nachher, ist am Ende nichts anderes als eine kontrollierte Substitution. Also immer substituieren, wenn irgendetwas wahr ist und in dem Fall eben, wenn das Symbol x gleich x wäre bei der Funktion jetzt. Dass wir dann eben eine Funktion oder einen Funktionsaufruf mit der Reduktion darstellen, also dass es quasi eine Einsetzung von der Variable ist. Und in diesem Fall jetzt für eine normale Funktion ist es eben Reduktion und Evaluation. Das heißt, wir hatten dieses if und das else. Und wir hatten auch diese add-Funktion, die man dann irgendwie Zahlen zusammenaddiert. Aber im puren Lambda-Kalkül haben wir sowas nicht. Wir haben wirklich nur diese Reduktion, wir haben nur die Funktionsaufrufe. Ja, und deshalb das Ganze so wie trotzdem funktioniert, ist eigentlich ziemlich interessant und deshalb zeige ich euch das. Genau. Jetzt so nochmal zum GPN-Motto. Das GPN-Motto war ja Common Code, Different Routes. Wir haben gerade schon darüber geredet. Funktionale Sprachen sind sehr populär, nutzen auch viele Leute. Und da gibt's natürlich ganz viele Wurzeln von so Programmiersprachen. Manche sehen dann vielleicht Assembly oder Turing-Maschinen oder sogar von Neumann-Architektur oder irgend sowas ganz Tiefes. Aber ganz viele moderne Programmiersprachen, insbesondere eben auch funktionale Programmiersprachen, gehen dann eben zum Lambda-Kalkül, zur Basis oder zumindest nutzen das Lambda-Kalkül für Typsysteme oder für irgendwelche anderen Substitutionen, die man eben für die Evaluation von dem Programm braucht. Genau, deshalb ist ein ganz wichtiges Konzept und man kann aber eben auch damit programmieren. Mein Talk ist so aufgebaut, wir reden zuerst über das Lambda-Kalkül oder ich zeige euch, wie das Lambda-Kalkül funktioniert und dann zeige ich euch ein bisschen, wie man damit programmiert und am Ende zeige ich euch noch, wie man Bilder damit malen kann. Das ist auch ganz cool. Okay, das Lambda-Kalkül besteht grundsätzlich aus einem Term und ein Term ist quasi ja wie ein Programm, das ihr ausführen wollt und das besteht aus drei Dingen. Entweder ein Symbol, eine Abstraktion oder eine Applikation. Das sind wirklich nur diese drei Dinge und dann das ist eigentlich schon das ganze Lambda-Kalkül. Und das Symbol ist wie eine Variable in einer normalen Programmiersprache. Ihr habt eben einen Buchstabe, das könnten theoretisch mehrere Buchstaben sein. Also in diesem Fall habe ich einfach nur eins genommen. Von A bis Z oder es könnten auch theoretisch Formen sein, Farben und so weiter, irgendwas, was man voneinander unterscheiden kann. Ja, wie normale Variablen eben auch, sollten nicht alle gleich sein. Dann die Abstraktion, das ist quasi das Äquivalent zu einer Funktion in einer normalen Programmiersprache oder das nennt man dann auch Binding, man bindet ein Symbol an eine Funktion oder in diesem Fall an einen Term. Genau, und hier ist die Funktion anonym. Das sieht man an dem Lambda. Das Lambda ist nämlich immer im Lambda-Kalkül gleich. In einer normalen Programmiersprache hätten wir jetzt so eine Definition. Man sagt, foo von irgendeinem Symbol ist jetzt das, t, irgendein Programm oder Term oder was auch immer. Aber im Lambda-Kalkül ist es nur dieses Lambda und das Symbol wird dann an den Term gebunden. Genau. Wenn man jetzt mehrere Argumente hätte, dann muss man das im Lambda-Kalkül so übersetzen, dass man sagt, wir haben ein Lambda, das bekommt ein x, also eine Funktion, bekommt ein x und die gibt zurück ein Lambda y t. Das heißt, eine Funktion, die ein y bekommt. Und wir könnten jetzt keine Funktion schreiben im Lambda-Kalkül, die quasi zwei Argumente bekommt, sondern wir müssen immer eine Funktion aufrufen mit einem Argument und das nächste Argument ruft es dann wieder auf. Das kennen manche vielleicht als Begriff Currying. Am Ende macht es gar keinen so großen Unterschied zu normalen Funktionsaufrufen, wo wir jetzt zwei Argumente hätten. Aber wir haben die quasi so aneinander gekettet. Genau. Jetzt die Applikation. Das ist eigentlich das Wichtigste vom Lambda-Kalkül. Also, ja, neben den Abstraktionen vielleicht. Das ist nämlich der Funktionsaufruf. Wie jetzt in normalen Programmiersprache, wir hätten hier jetzt einen T1, das wäre jetzt eine Funktion, und das T2, das wäre das Argument an die Funktion, und so rufen wir es auf. Im Lambda-Kalkül schreibt man es typischerweise mit so Klammern außenrum. Ist am Anfang ein bisschen verwirrend, aber das ist so der Standard davon. Und T1, hier könnte jetzt eben eine Abstraktion sein. Theoretisch könnte es auch ein Symbol sein oder sonst was. Im Gegensatz zu anderen Programmiersprachen, wo das hier jetzt nur eine Funktion sein könnte. Genau. Okay, das ist quasi nochmal der komplette Syntax zusammengefasst. Wir haben einen Term, drei verschiedene Dinge, Abstraktion, Applikation und dann das Symbol. Und das Symbol ist eben ein Buchstabe oder irgendwas, was man unterscheiden kann. Okay, was man da machen kann, weil diese Klammerung ein bisschen nervig ist, wenn man ganz viele Klammern hat, dann kann es unübersichtlich werden. Was man macht, ist, wenn man so linke Klammerungen hat, okay, wenn man linke Klammerungen hat, das heißt, wir haben immer nur hier links ganz viele Klammern und rechts haben wir den Term, dann kann man die einfach weglassen. Das kennen vielleicht manche als Begriff linksassoziative Klammerung, weil wenn man diese linke Klammerung hier hat, dann lässt man die weg, ist ein bisschen übersichtlicher. Wenn man jetzt einen rechten Term hätte, dieses BC, das wäre in diesem Fall von der Applikation hier der rechte Term, dann müsste man das eben nochmal hier mit Klammern schreiben und so kann man ein bisschen übersichtlicher machen, damit man nicht überall diese Klammern hat, weil da blickt dann niemand durch. Okay, valide Terme sind also, zum Beispiel man schreibt Lambda x.x, das wäre jetzt die Abstraktion und hier das Symbol. Und dann wäre dieses x an das x hier gebunden. oder hier auch eine Applikation, das, da halten wir jetzt wieder diese Klammerweglassung von der linken Applikation. Hier ist eigentlich auch noch eine Klammer rum. Genau, oder hier eine Applikation mit Symbol und dann hier eine Abstraktion wieder. Sowas geht alles. Man kann aber auch theoretisch nur ein Symbol machen. Das sind alles valide Terme. Dieser Term hier zum Beispiel mit den zwei Argumenten, habe ich schon gesagt, theoretisch, ruft man die immer hintereinander auf. Was manche Leute dann machen, ist, man schreibt Lambda AB zusammen. Das ist ein bisschen verwirrend, weil es sieht dann so aus, als würde die Funktion zwei Argumente bekommen. Die bekommt aber trotzdem nur ein Argument, das dann eine Funktion zurückgibt, die ein Argument bekommt, B. Deshalb, ich verwende die Notation nicht, aber die gibt es häufig, falls ihr die seht. Okay, invalid, Terme, die jetzt nicht valide wären mit dem Syntax, den wir definiert haben, ist zum Beispiel hier Lambda AB. Da fehlt eben der Punkt oder ja auch das Symbol, das gebunden wäre, oder x.x, sowas. Und nochmal ganz wichtig, wir haben eben nicht sowas wie Zahlen, Strings, Chars, Strings oder sonst irgendwas oder Klassen. Wir haben in diesem Fall jetzt auch keine Typen, deshalb ist es das pure Lambda-Kalkül, sondern wir haben wirklich nur diese drei Dinge. Also wir haben nichts anderes. Okay, und hier, ja, Meme. Genau, es ist wirklich nur Funktion. Ja, und jetzt, wie es in anderen Programmiersprachen aussieht, das kennen viele von euch vielleicht schon mit anderen Programmiersprachen, so Haskell, ja, inzwischen sogar, ich glaube, C23 oder sowas, hat vermutlich auch so anonyme Funktionen und so. Die haben oft erstaunliche Ähnlichkeiten zu dem Lambda-Kalkül. Und teilweise in Python zum Beispiel schreibt man es dann auch mit Lambda. Und sonst hier in C, JavaScript ist X, dann so ein Doppelpfeil Y und dann hier die XY, also X wird mit Y aufgerufen. In Haskell zum Beispiel kann man die Klammern weglassen. Das ist ein bisschen näher zum Lambda-Kalkül als jetzt JavaScript. Okay. Und wenn jetzt die Funktion aufgerufen wird, das nennt man dann die Reduktion, wie man eine Funktion, also eine Applikation von einer Abstraktion hier, also einer Funktion und einem Argument reduziert. In dem Fall wäre es jetzt hier dieses T, es wird in das X eingesetzt und das X kommt zurück. Wir hatten das vorhin gesehen, wir definieren die Funktion f von X ist definiert als X, und wenn wir jetzt ein T einsetzen, irgendein T, dann kommt natürlich auch das T zurück, weil wir haben es ja so definiert, dass genau nur das rauskommt, was reinkommt. Und hier ist es eben ein bisschen komische Syntax, aber an sich ist es genau das Gleiche. Hier als zweites Beispiel, hier kommt wieder ein X gebunden, aber in einer Abstraktion hier, links. Das heißt, wenn wir dieses T hier in das X einsetzen, dann fällt das Lambda X weg und wir haben nur noch Lambda Y.T. Und genauso jetzt, wenn wir hier einen Duplikator hätten, also das heißt, er dupliziert die zwei Eingaben, die er bekommt, in einer Applikation, also die Eingabe, die er bekommt in einer Applikation, wird das Lambda X ist gebunden an das T und das T wird hier eingesetzt. Das heißt, wir haben hier TT als Applikation. Und jetzt könnt ihr euch mal überlegen, was ist, wenn dieses T hier wieder ein Lambda X Punkt Applikation von X und X ist, weil dann wird es hier eben wieder eingesetzt und dann wird es wieder eingesetzt in die zwei Sachen und dann haben wir eigentlich immer den gleichen Term und es wird immer nur wieder rein substituiert. Genau. Es wäre quasi so eine Art Endlosschleife. Genau. Jetzt am Ende werden wir jetzt ein Programm haben, das ist ein ganz langer Lambda-Term. Was wir machen ist, wir suchen einen Redex. Ein Redex ist eben diese Abstraktion links, also die Funktion, und die Applikation rechts, das Argument rechts und das Gesamte dann eben als Applikation und das ist der Funktionsaufruf. Was wir da machen wollen mit einem Redex, das hatten wir gerade schon in den Beispielen gesehen, wir haben das T1, das ist dieser Term in der Abstraktion, und das Sigma, also das Symbol, ersetzen wir mit dem T2. Ja, also das T2 ist das Argument und das Argument wird in die Funktion eingesetzt an jedem Punkt, wo dieses Symbol vorkommt. Und wir vorhin ganz am Anfang gesehen, wie in einer normalen Programmiersprache, JavaScript oder so auch, der erste Schritt ist eigentlich, wir setzen das Argument ein als, als die Variable, die in der Funktion definiert ist, und substituieren eben diese ganzen Symbole. Genau, und das heißt Redex. Ja, ist ein interessanter Name, aber Redex, ja, weil es kann reduziert werden. Und dieser Prozess hier mit diesem Pfeil heißt Reduktion. Genau, und wie man sich das ein bisschen vorstellen kann, ist, dass ihr eben eine Applikation haben und die Applikation zerstört eigentlich immer die linke Abstraktion. Ja, also die macht es immer kaputt. Wir wollen jetzt ein bisschen formaler vorgehen. Wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen ein Programm reduzieren, dann können wir nicht einfach ganz zufällig irgendwelche Redexe suchen. Es wird ziemlich schwierig, die dann immer zu reduzieren. Stattdessen gibt es ein bisschen formaleren Vorgang, wie man das machen kann. Wir haben also, wenn das Programm eine Abstraktion ist und hier ist ein T und mit den eckigen Klammern markiere ich jetzt, wo wir gerade was reduzieren, dann würden wir im nächsten Schritt dieses T hier reduzieren. Und wenn dieses, wenn das aktuell Reduzierte dann zum Beispiel das hier wäre, also ein Redex, wir haben auf der linken Seite von der Applikation eine Abstraktion und hier haben wir einen T2, dann haben wir dieses T1 und das Symbol wird eben durch das T2 ersetzt. Und es ist eben diese ganz wichtige Regel. Und ja, wenn es eine Applikation ist, dann ist es ein bisschen komplizierter. Da gibt es ganz, ganz viele Techniken, wie man das optimal reduziert und so weiter. Man könnte zum Beispiel zuerst das T1 reduzieren, also im T1 nach Redexen suchen oder im T2. Und das Ergebnis könnte aber auch wieder ein Redex sein. Das heißt, die müssen wir auch noch beachten. Ja, da gibt es dann so Sachen wie Call by Name, Call by Value, Call by Need, Call by Push Value. Es ist ganz viele Möglichkeiten. Am Ende ist es tatsächlich gar nicht so wichtig, weil es gibt das Church-Rosser-Theorem. Das ist wirklich cool. Und zwar haben wir, wenn wir einen Term T0 haben, ich habe hier mit diesen Pfeilen markiert, das heißt, es reduziert in beliebig vielen Schritten zu einem anderen Term. Also T0 reduziert in irgendwelchen Schritten zu T1. Das könnte jetzt zum Beispiel irgendwie sein, wir reduzieren zufällige Redexe. Das könnte auch sein, wir gehen mit einer speziellen Technik vor, wie wir diese Redexe reduzieren. Und dann hier wäre T2. Und T1 und T2 sind unterschiedlich. Das heißt, wir reduzieren zu zwei unterschiedlichen Termen von T0, zu zwei verschiedenen, also von einem Term T0 reduzieren wir zu zwei unterschiedlichen Termen T1 und T2. Und das könnte jetzt zum Beispiel sein, in der Applikation, hier haben wir irgendwie links zuerst reduziert und bei T2 haben wir irgendwie rechts zuerst reduziert. Und deshalb haben wir hier zwei verschiedene Terme. Was das Church-Rosser-Theorem sagt, ist, dass am Ende, wenn wir hier irgendwie noch weiter reduzieren, gibt es immer auch einen Term T3, zu dem die beide wieder zurückkommen. Das heißt, egal wie wir das am Anfang reduzieren, solange wir immer weiter reduzieren, solange wir alle Redexe beachten, kommt man am Ende zum Ergebnis, das das Endergebnis ist. Also das ist ein gemeinsames Ergebnis. Genau, Reduction Order doesn't matter. Das stimmt nur so halb, weil theoretisch könnte es auch sein, dass wir irgendwie ganz dumm die Redexe auswählen und ganze Zeit am gleichen, an so einer Unendlichschleife reduzieren, dann würden wir nicht weiterkommen. Deshalb muss man wirklich alle Redexe beachten und dann kommt man eventuell zum Resultat, das eben gemeinsam wäre. Und die Normalform, also das Ergebnis von der Evaluation vom Programm, das ist dann eben ein Term, also hier wieder so rekursiv aufgebaut, wir haben hier eine Abstraktion und das habt ihr am Anfang gesehen, das ist diese Syntax. Und jetzt ohne das Redex. Mit diesem Querstrich habe ich markiert, wir haben einen Term ohne Redex. Und das ist eben das Endergebnis. Wir haben einen Term, der gar keinen Redex mehr enthält. Und es wäre dann unser Resultat vom Programm. Wenn wir es evaluiert haben, dann haben wir eben keine Applikation mehr mit einer linken Abstraktion. Weil diese will man ja eben immer ersetzen. Genau. Und wichtig auch noch, nicht alle Terme haben eine Normalform. Das heißt, zum Beispiel eine Unendlichkeitsfunktion, also die ist unendlich reduziert, da würde unser Programm auch nicht zum Ergebnis kommen. Genau, und erstaunlicherweise sind sogar ziemlich viele Terme, die nicht zum Ergebnis kommen. Aber ja. Okay, dann Shadowing Soaping, das ist so eine kleine Sache, die auch relativ wichtig ist. Das nennt man in der Akademik dann häufig so Alpha-Konversion. Das heißt, man übersetzt die Variablen, so dass die sich nicht überschneiden. Das kennt man unter anderen Programmiersprachen als Shadowing, dass eben dieses X hier an das X gebunden ist, aber es könnte ja theoretisch auch hier reingebunden sein. Und deshalb will man eigentlich immer die übersetzen, so dass die alle unterschiedlich sind. Und vor allem bei der Reduktion muss man aufpassen, wenn man da irgendwas substituiert oder so und die Variablen sind gleich oder die Symbole haben die gleichen Namen, dann muss man die auch umbenennen, weil sonst kommt es zu Konflikten. Wie man das implementieren würde, ja, ist eine andere Sache. Genau. Und was eigentlich wirklich cool ist, dass es Turing-complete ist. Das finde ich eigentlich ziemlich erstaunlich, weil wir haben immer nur diese Reduktion und wir haben diese drei simplen Typen von Term und es trotzdem Turing-vollständig. Das heißt, wir könnten auch Java damit simulieren und natürlich könnten wir auch mit Java das Lambda-Kalkül simulieren. Das ist Turing-äquivalent und es ist ziemlich erstaunlich eigentlich, finde ich. Genau. Okay, und jetzt kommen wir zur Programmierung. Genau. Okay. Was wir für die Programmierung noch zusätzlich brauchen, oder was zumindest sinnvoll ist, ist eine Definition. Weil wir wollen am Ende nicht irgendwie in einem ganzen langen Term rumsuchen, was wir editieren müssen, damit unsere Programmiersprache das richtige Resultat liefert. Sondern wir machen einfach, wir sagen einfach, dieser Term hat diesen Namen und dann können wir den Term wieder verwenden. Und hier ist wichtig, wir substituieren zuerst die Definitionen, also wir ersetzen die ganzen Definitionen im Programm und dann kommen wir wieder zu einem ganz langen Term und dann reduzieren wir diesen langen Term. Das ist quasi nur eine Hilfe für uns als Programmierer, damit wir das nicht alles per Hand schreiben müssen, aber sonst, ja, wir haben eben diese Definitionen. Am Ende ist es trotzdem genau der gleiche Term. Genau. Okay, das Erste oder das Wichtigste eigentlich sind Datenstrukturen, also wie wir Daten darstellen können im Lambda-Kalkül, weil was bringt das, wenn wir irgendwie Funktionen haben und wir können nichts darstellen? Was ganz cool ist, ist, wir können Booleans relativ simpel darstellen, also true, false, wahr, falsch. Das kommt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen so hergeschmissen, vielleicht ein bisschen verwirrend. Man kommt auch nicht so ganz leicht drauf, aber es ergibt tatsächlich alles Sinn. Und das werden wir gleich sehen. Und zwar dieses T hier. Definieren wir, also das True definieren wir einfach so, dass das eine zweifache Abstraktion ist. Also wir sagen, es ist eine Funktion, die gibt eine Funktion zurück mit dem Argument T hier als Symbol. Genau, und False wäre eben genau andersrum, wir referenzieren hier das erste F. Genau, und dann hier kann man OR und AND definieren. Das wirkt jetzt erstmal ein bisschen verwirrend. Ist es auch. Aber genau, deshalb, wir probieren mal OR, false, true, damit wir sehen, ob es funktioniert, weil es funktioniert tatsächlich. Und zwar haben wir hier eben wieder dieses false, das hier ist ein, das F ist hier zuerst gebunden und das T ist hier gebunden. Und wie ihr seht, ja, das sind auch Normalformen, weil die haben keine Applikation mit linker Abstraktion. Und dann haben wir hier das OR. Und das OR haben wir gerade gesehen, ja, das ist definiert als x.xx. Genau. Und jetzt setzen wir die als erstes hier ein. Also das False setzen wir hier ins OR, weil wir haben hier eben eine Applikation. Das ist diese linke Klammerung. Und da müssen wir dann eben dieses X mit dem False ersetzen. Genau, das machen wir hier. Das X wird mit dem False ersetzt. Wir haben jetzt hier das False und hier das False und hier das True. Das bleibt erstmal. Und was wir jetzt weitermachen müssen, ist, wie das False und das False quasi zusammen aufrufen, was ein bisschen verwirrend ist, weil in normalen Programmiersprachen kann man jetzt kein False mit False aufrufen. Das wäre auch ein bisschen unlogisch. Hier geht es. Und was wir hier machen ist, wir haben hier dieses False. Wir rufen dieses False mit diesem False auf und dieses T ist gar nicht gebunden. Also das T kommt hier gar nicht vor. Das heißt, es fällt einfach weg und dieser Term fällt auch weg, weil wir können hier nichts ersetzen, dann ist es einfach weg. Und übrig bleibt nur noch dieses Lambda f.f. Genau, und das Rechte, das lassen wir erstmal noch stehen. Und jetzt können wir diesen Term jetzt als nächstes reduzieren. Weil hier haben wir wieder eine Abstraktion auf der linken Seite. Das heißt, wir rufen diese Funktion mit diesem Argument hier auf. Genau, hier noch Inception. Ja, es ist sehr verrückt, dass die ineinander so auf applied werden können. Okay. Genau, das jetzt als der nächste Schritt. Hier Lambda f.f und hier das True. Ja, das ergibt True, weil das F wird eben ersetzt durch diesen Term. Und dann kommt True raus. Also es hat tatsächlich funktioniert. 0 oder 1 ja, ist 1. Okay. Man könnte es jetzt noch mit einem anderen Beispiel machen. Ich weiß nicht, wie viel das bringt, wenn ich sie einfach so hinwerfe, weil auf die Definition müsste man natürlich selbst kommen. Es gibt so Definitionen ganz häufig online. Das heißt, die findet man. Aber man kommt natürlich eher schwieriger drauf oder dann eben mit sehr viel Übung. Genau. Aber es gibt ein paar Dinge, die kann man eigentlich auch selbst ein bisschen probieren. Deshalb, wir haben jetzt hier ein True oder False, wieder das Gleiche, ist gleich definiert. Und das T ist hier eben wieder ans T gebunden. Das ist so ein kleiner Tipp, weil wir wollen jetzt das Not definieren. Könnt ihr mal kurz drüber nachdenken, wie würde man jetzt ein Not definieren? Also Not, ja, gibt, wenn wir True als Argument geben, soll False zurückkommen. Wenn wir False als Argument geben, dann soll True zurückkommen. Also, genau. Lass ich auch mal kurz drüber nachdenken. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr da Ideen habt. Das ist auch wirklich verwirrend. Oh, ich habe es schon gezeigt. Okay, genau. Ist auch wirklich verwirrend. Was man am Ende will, ist ja eigentlich sowas wie ein if. Das haben wir halt nicht definiert. Also wir wollen jetzt sagen, if true, then false, else true. Also dass halt genau das Gegenteil zurückgegeben wird. Das haben wir nicht. Da gibt es eben diesen Trick. Wir verwenden, also wir machen eine Abstraktion hier und schreiben das x hier an Anfang. Das heißt, das false wird hier angewendet. Und das wäre das Argument, das x. Und es funktioniert dann wie ein if. Das können wir mal probieren. Wir haben hier das true. Das setzen wir hier ein, true als x. Und das false, das dann als Argument von true kommt, das würde dann eben das hier ersetzen. Das heißt, hier steht dann nur noch false. Und dann das zweite Argument, true, das macht diese ungebundene Abstraktion hier auch weg. Das heißt, das Endergebnis davon wäre true. False in dem Fall, sorry. Genau, weil eben dieses t hier, das ist das false. Und das f hier wäre dann das true. Und genauso bei dem false, andersrum, ist ja das erste Argument, das false, das t hier, ist nicht gebunden. Das heißt, das false hier fällt einfach weg und das lambda f.f, das wird dann aufgerufen mit dem true und dann kommt true zurück. Genau. Also, ist ein bisschen, kommt man nicht so leicht drauf, aber ich finde es eigentlich dann, wenn man es so sieht, eigentlich ziemlich elegant und eigentlich ja auch ziemlich lustig, dass es so funktioniert. Genau. Jetzt als generelles Encoding, was man so für viele Encodings sagen kann, ist, dass die immer in einer, also für Datenstrukturen, dass sie eigentlich immer in einer Normalform sind, an sich die Struktur. Das heißt, wir wollen nicht, dass sich die Struktur reduziert. Also zum Beispiel jetzt ein Boolean wäre doof, wenn der irgendwie anders aussieht in einem bestimmten Zustand als im anderen. Ja, beziehungsweise ist auch nicht sonderlich sinnvoll, weil dann könnten wir auch direkt die Normalform hinschreiben als Boolean. Deshalb sind es normalerweise eben Formen, die man nicht mehr weiter reduzieren kann. Und häufig haben sie dann so einen Selektor. Das wäre jetzt, also was ich als Selektor bezeichne, wäre jetzt im True zum Beispiel dieses T. Das ist einfach eine Variable, die gebunden ist in diesem Term. Das wäre zum Beispiel hier das Sigma am Anfang. Und wir brauchen irgendetwas, um die Daten zu extrahieren. Zum Beispiel haben wir hier jetzt die Applikation mit ganz vielen Daten hier drin. Und wir bekommen die Daten nicht anders raus, als dass wir hier irgendeinen Term einsetzen, der diese Argumente dann irgendwie wieder ausgibt. Und diese Daten, die sind dann typischerweise eben links geklammert, zum Beispiel hier jetzt auf den Selektor direkt das T1 und das T2 dann hier auf die Funktion. Weil wenn die ganzen Argumente, also die Daten selbst, hier sich gegenseitig aufrufen würden, dann wäre es nicht mehr generell für alle Argumente funktionstüchtig, weil dann eben die Daten sich selbst reduzieren würden und dann ja abhängig von den Daten würden dann andere Sachen passieren. Das will man bei einer Datenstruktur ja nicht. Genau. Hier das Bekannteste, was genau diese Struktur hat, die ich euch gerade gezeigt habe, ist das Church Pair, also eine Datenstruktur, mit der man zwei Terme in einem Term darstellen kann. Das hier ist dann jetzt ein Konstruktor und zwar erstellen wir damit ein Paar von zwei Werten A und B. Das könnten jetzt irgendwelche Daten sein, also irgendwelche Terme. Und am Ende soll das so aussehen, dass wir hier eben ein X am Anfang haben, dann haben wir hier den Selektor, der eben entweder A oder B oder ja auch beide oder was auch immer zurückgibt. Und wir konstruieren das, indem wir hier eine Funktion haben, die ein A bekommt, also den linken Wert hier, und ein B, das wäre der rechte Wert, und das X, das lassen wir einfach, das wäre eben dieser Selektor von der Datenstruktur selbst, den fassen wir nicht an beim Konstruieren, und dann haben wir das A und B, sind eben dann diese Werte, und das X steht hier noch dran, damit wir dann eben die Werte rausbekommen können. Genau. Jetzt können wir mal anschauen, wie könnten wir die Werte rausbekommen, zum Beispiel den linken Wert. Das schreibt man dann häufig so als First und Second oder K und CTR, was auch immer. Und was wir hier jetzt machen ist, First setzen wir dann eben in dieses X ein und da würden wir dann das A, das hier steht, hier direkt einsetzen. Und das B lassen wir dann einfach aus, weil das B wird dann hier auf die Abstraktion von B angewandt und es fällt dann weg, weil das B ist hier nicht gebunden. Und dann bekommen wir also nur das Argument A. Das ist ziemlich ähnlich zu den Booleans. Weil erstaunlicherweise sind es auch genau die Definitionen von True und False. Was interessant ist, weil im Lambda-Kalkül eben sehr viele kleine Terme vor allem ganz viele Möglichkeiten haben, also ganz viele Anwendungen. Das ist jetzt nicht eindeutig, dass True nur für True angewendet werden kann, sondern es kann jetzt eben zum Beispiel hier auch verwendet werden, um das erste Argument von einem Church-Pair zu bekommen. Genau, wir können es mal probieren. Second, hier. Wir setzen Second ein. Und genau das A, das fällt hier dann eben weg. Wir rufen diese Abstraktion hier mit dem A auf und das A fällt weg, ist hier nicht gebunden. Und das B wird dann hier eingesetzt, beziehungsweise hier wird das B dann eingesetzt und dann kommt eben nur das B zurück, weil diese Abstraktion gibt eben einfach nur direkt das B zurück. Genau. Mit First wäre es eben mehr genauso, nur dass wir eben das A hier zurückgeben, weil das A hier gebunden ist und das B ist nicht gebunden und dann fällt das B weg. Genau. Okay. Jetzt habt ihr gerade gesehen, was ein bisschen verwirrend ist, ist, dass dieses Second rechts steht, weil eigentlich hatten wir immer eine Funktion aufgerufen, die Funktion steht links, das Argument steht rechts. Man kann es theoretisch einfach austauschen, weil im Lambda-Kalkül sind ja alles Funktionen. Deshalb kann man es beliebig machen. Man will aber jetzt eben eigentlich, dass die Funktion links steht. Das ist die Frage, wie könnten wir das Second umdefinieren, dass wir das links definiert haben und dann trotzdem das zweite Argument bekommen. Oder den zweiten Wert vom Paar. Genau. Und Second definieren wir es einfach als Second Strich, also irgendwas, was wir noch hatten, also das, was wir gerade hatten, war auf der rechten Seite, das wollen wir es links haben. Ja. Genau, hat da jemand Ideen? Ja?
Müsste eigentlich das Second so umschreiben, dass es noch ein zusätzliches Argument bekommt? Und dann im Body quasi einfach über das zusätzliche Argument Umsortierung macht, die wir gerade brauchen.
Ganz genau. Ich habe das jetzt R genannt, die rechte Seite. Das Second definieren wir so, wir haben eine zusätzliche Abstraktion. Und das R steht jetzt eben links und der Second steht dann hier wieder rechts, sodass es am Ende genau das gleiche ist, wie das wir vorhin hatten, nur dass jetzt eben, dass hier erst hier links eingesetzt wird und dann breit wird. Ja, macht performance-technisch keinen Unterschied effektiv, aber wenn man, kann man natürlich sonst auch Second rechts aufrufen, wenn man damit programmieren will. Genau. Okay. Was man jetzt machen kann bei Church Pairs, ist, dass man die in Church-Listen schreibt. Und zwar ist eine Church-Liste ist einfach eine Liste oder eine Aneinanderreihung von Church-Pairs. Das heißt, das hier ist dieses Paar, das wir am Anfang schon hatten. Also hier wieder der Selector. Und hier fehlt jetzt der zweite, das zweite Element von dem Paar. Und das zweite Element wäre jetzt eben wieder ein Paar. Und das zweite Element von diesem Paar wäre wieder ein Paar. Und das letzte, das von der Liste, das sagen wir dann einfach, ist irgendwas. Das irgendwas sollte optimalerweise nicht wirklich irgendwas sein, weil irgendwie wollen wir eben auch das Ende von der Liste feststellen. Und wenn wir darüber iterieren, dann will man irgendwie checken, ob wir am Ende sind. Und stellt sich heraus, dass man diese Art von Struktur, also das Lambda C.C, also das Paar, ganz gut unterscheiden kann von diesem Wert. Ja, und deshalb ist das hier am Ende. Aber ansonsten ist einfach eine Aneinanderreihung von Paaren. Okay, dann, ich rede darüber jetzt nicht mehr so viel, ist aber eigentlich cool, weil darüber kann man auch iterieren. Ja. Okay, Church Numerals, das sind Zahlen. Zahlen sind vermutlich deutlich wichtiger als Listen. Man will natürlich auch addieren können, der Computer soll auch was rechnen können. Was man da macht, ist, wir definieren das als mit zwei Argumenten und sagen dann hier, dass die 0 ist definiert als Z, also als hier 0 in dem Fall. Und dass jede zusätzliche Zahl, also 1, 2, 3, gibt dann so ein zusätzliches S außenrum. Das S steht dann in dem Fall für Successor, für Nachfolger. Hat so ein bisschen so eine Sache aus der Mathematik mit so Peano-Axiomen oder so. An sich kann man es aber auch ganz gut normal herleiten, weil das ist quasi wie so ein Selektor, das S und Z, oder insbesondere das S. Aber mit dem S bekommen wir eben, also können wir auch irgendwas ausführen. Wir wollen mit den Werten ja auch was machen. Zum Beispiel mit einer 3 wollen wir etwas 3 mal machen oder wir wollen 3 plus 3 rechnen. Und dann müssen wir wissen, wie oft dieses vorkommt. Und dann wollen wir eben hier was einsetzen, einen Selektor, 3 mal. Und der wird dann am Ende eben mit einem leeren Element aufgerufen, das Z. Oder es könnte noch was anderes sein. Und dann können wir eben daraus wirklich auch irgendwas machen, also irgendwas rechnen. Genau, das sehen wir zum Beispiel hier. Wir wollen wissen, ist die Zahl 3 gerade oder ungerade? Wir wollen eine Funktion schreiben, even. Ja, ist sie gerade oder ungerade, true oder false? Und da geben wir eben wieder true oder false die Booleans zurück, die wir vorhin definiert haben. Okay. Die Frage, wie macht man das? Könnt ihr auch mal kurz drüber nachdenken? Ja?
Ja. Wir übergeben das True, das wir definiert haben, als Z und das Not, das wir definiert haben, als S.
Ja, ganz genau. Ja, so habe ich es auch. Ja, genau. Also was wir machen ist, wir setzen das Not hier als das S ein. Da haben wir eben hier Not, 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 True. Und das True ist dann eben das Z hier. Und dann kommt hier eben Not True is False, Not False is True, Not True is False. Und dann haben wir das Ergebnis False. Ja, ist wirklich verrückt. Und wenn man das natürlich jetzt wieder als Funktion schreiben will, dass wir das hier nicht rechts applyen müssen, dann könnten wir wieder so eine Umwandlung anwenden, wie wir es gerade schon hatten, dass man eben ein zusätzliches Argument gibt und das dann links hinschreibt. Und dann können wir die Funktion wieder von links aufrufen. Dann könnten wir zum Beispiel eine Funktion schreiben, even, können schauen, even 3 und es gibt dann eben wahr oder falsch zurück. Genau. Okay, was jetzt wirklich verrückt ist, ist, wenn man eine Zahl hat, also zum Beispiel das hier ist jetzt eine 2, also S, S, Z, und die applyt man auf sich selbst, also die ruft man mit sich selbst auf. Und das mache ich jetzt hier wieder mit diesem XX. Und das setzen wir hier ein. Und dann haben wir hier auf der linken Seite die 2 und auf der rechten Seite die 2. Ich habe die jetzt mit Farben unterschieden. Wenn man es implementieren würde, würde man es typischerweise dann umbenennen. Ich hatte nicht so viele Buchstaben. Genau. Als nächstes würden wir dann diesen Term hier wieder einsetzen und das in das S und das S und diese Abstraktion hier fällt dann eben weg. Jetzt können wir mal schauen. Dann haben wir nur noch dieses Z und dann das. Und seht ihr schon, das sieht schon erstaunlich komplex aus. Ich habe es jetzt auch nicht ausgeschrieben, weil tatsächlich was passiert ist, wir setzen das hier ein und dann wird das N mal nochmal auf sich selbst angewandt. Am Anfang wurde es ja schon dupliziert und am Ende kommt tatsächlich hier 4 raus, wenn man alles fertig reduziert hat, weil es berechnet einfach nur n hoch n. Und wenn wir jetzt zum Beispiel 3 eingegeben hätten, also einfach nur ein SZ mehr, dann wäre schon 27 rausgekommen. Also das wird ziemlich schnell ziemlich groß und bei 3 hätte es jetzt auch niemals mehr auf die Folien gepasst vermutlich. Wir haben bei 4 erst recht nicht. Also das wird dann ziemlich schnell ziemlich komplex. Und tatsächlich so kann man auch noch andere Terme darstellen, die, falls ihr das kennt, das Busy-Beaver-Problem. Das gibt es bei Turing-Maschinen, ist das populärer. Wenn man schaut, was ist der maximal große Term, den man mit einem kleinen oder mit einem Term der Länge n darstellen kann, also irgendein begrenzter Term, was ist der maximale Term, also maximal lange Term, den man daraus bekommen kann. Und da gibt es so ein paar, die eine ähnliche Länge haben, also wirklich vergleichbar, und die dann über n hoch n hoch n hoch n hoch n gehen. Oder über Graham's Number und so weiter. Das geht wirklich sehr, sehr schnell, dass man da eine riesige Zahl bekommt, nur durch so ganz kleine Applikationen. Ja. Okay. Dann hier noch ein paar mehr Funktionen. Successor, Addition, Multiplication, Power. Alles, was man eben braucht zum Rechnen, gibt's für Church Numerals, also für die Church-Zahlen. Manche sind intuitiver. Zum Beispiel Successor könnte man noch verstehen. Wir haben hier das N. Und das setzen wir hier ein, also die Zahl, die wir größer machen wollen. Und was wir hier machen ist, wir bauen hier quasi ein S rum. Also dieses S hier, es wird um die Zahl rumgebaut. Und damit ist sie eins größer. Und das SZ hier, das heißt einfach nur, das SZ, was wir vorher in dem N hatten, also in der Zahl, das wird jetzt neu gebunden an das S und Z. Genau, also da haben wir es hier eins größer gemacht. Ja, und add und so kann man da ähnlich erklären. Pow hatten wir gerade zum Beispiel schon. Was jetzt wirklich verrückt ist, ist, wenn man Minus rechnen will, warum auch immer. Ja, Minus ist ziemlich schwierig und es ist dann so ein langer Term, den versteht man absolut nicht. Ja, kann man lange drüber nachdenken, ist sehr verrückt. Man kann sich es tatsächlich herleiten, wenn man ein paar mehr Definitionen hat und so, dann ergibt es ein bisschen Sinn. Aber es ist natürlich verwirrend. Was man stattdessen machen kann, ist, es gibt andere Zahlen-Encodings, also andere Arten, die Zahlen darzustellen, die dann auch wirklich Minus direkt rechnen können, mit gleich viel Aufwand wie Add und so. Da wird eher weniger verwendet, weil braucht man auch eigentlich ja, nicht unbedingt. Also wer programmiert auch schon im Lambda-Kalkül, gibt es auch gar nicht so viel Aufmerksamkeit. Genau, aber generell noch was coole Encodings sind, ist hier zum Beispiel UNAIR, das haben wir gerade gesehen. Das Church Numeral Encoding, das heißt auch UNAIR, weil es kommt eben dieses S n mal vor. Binär kommt es eben log 2 von n mal vor. Das heißt, wir haben jetzt zwei Variablen. Wir können hier einmal f und einmal t referieren. Das wäre hier jetzt das t, wäre die 1, das f wäre die 0. Und wenn wir das jetzt so schreiben als t, f, f, t und dann wieder dieses z am Ende für 0, dann bekommen wir hier, wäre das die 9. Und dafür kann man tatsächlich auch Funktionen schreiben, die das addiert, subtrahiert und alles Mögliche. Und man kann es tatsächlich für n-ere Zahlen schreiben. Da hätten wir dann ja Basis n verschiedene Abstraktionen hier. Und dann kann man es hier also aufschreiben und das z muss immer wieder am Ende stehen. Und die ganzen Funktionen, add und alles und Subtraktionen, die werden riesig. Wird dann auch nicht mehr wirklich effizient, also bringt auch eigentlich nicht so viel. Brown, also meine Programmiersprache, die hat aktuell Support für 7 verschiedene Encodings. Die funktionieren alle nicht so wirklich schnell. Genau. Wie man jetzt andere Daten darstellen kann, ist zum Beispiel ein Buchstabe, was man häufig macht, ist, kann man einfach sagen, ist eine Zahl. Ist ja im Prinzip im normalen Computer auch nur ein Byte, also eine Zahl. Ein String, kann man sagen, ist eine Liste von Buchstaben. Eine Liste hatten wir gerade schon gesehen. Ein Tree kann man sagen, ist eine Liste von Listen oder eine Liste von Paaren oder so. Wird dann ein bisschen schwierig, damit umzugehen, aber es geht auch. Eine Hashmap ist am Ende auch nichts anderes als ein Tree, den man manchmal dann ein bisschen rumschiebt oder so. Zum Beispiel hier der AVL-Baum, den kann man dann so rotieren. Das kann man tatsächlich im Lambda-Kalkül auch implementieren. Ja, und Structs und Enums sind auch wieder so typische Datenstrukturen, die wir vorhin gesehen haben, wir haben einen Selector, wir haben verschiedene Daten, die wir speichern und dann können wir die eben selektieren. Man kann auch rationale, reelle, komplexe Zahlen darstellen. Das habe ich in Brown gemacht. Das bringt einem nicht wirklich viel. Ja, ist wie gesagt nicht wirklich schnell. Und I.O., wenn man jetzt eine Eingabe an ein Programm hat und es soll was ausgeben, was man machen kann, ist, man gibt einfach eine Liste an Buchstaben ein und dann macht das Lambda-Kalkül da ganz viele Reduktionen und zurück kommt dann wieder eine Liste von Buchstaben. Ja, John Tromp, der hat das so ein bisschen erfunden, diese Art von I.O., der nennt es dann monadische I.O., weil man kann tatsächlich auch einen unendlichen Input haben, einen unendlichen Output oder so und man hat quasi so einen Stream von Input-Output. Das ist eigentlich nur eine Liste von Buchstaben, also okay, Rekursion. Tolles Thema. Wir haben jetzt gerade gesehen, eine Funktion selbst aufrufen oder wir können hier nicht eine Funktion definieren und die dann aufrufen, weil am Anfang, wenn wir ein Programm evaluieren, substituieren wir erstmal diese ganzen Definitionen. Das habe ich vorhin gesagt, wir substituieren erst die ganzen Definitionen und dann reduzieren wir den Term, damit wir da nicht irgendwie zwei verschiedene Variablen, Funktionen oder was auch immer haben. Also wir können hier fuck gar nicht aufrufen, aber wenn wir hier fuck jetzt rekursiv einsetzen würden, die Fakultätsfunktion, dann wäre das eben unendlich groß. Am Ende, was wir haben wollen, ist die x-Fakultät, das heißt, wir wollen berechnen x mal x minus 1 mal x minus 2 bis 1. Wie wir das implementieren ist, wir sagen hier 0x, diese 0-Funktion gibt es eben, da kann man schauen, ob eine Zahl 0 ist. Das agiert hier wieder so ein if, das gibt eben Boolean zurück. Und dieser erste Wert hier wäre dann der Fall, es ist wahr. Das heißt, die 1 geben wir zurück, wenn es wahr ist. Und diesen ganzen Term hier geben wir zurück, wenn es falsch ist. Und da würden wir jetzt eben multiplizieren, das x, also die Zahl, in der wir gerade sind, mit der Fakultät von n minus 1 oder x minus 1. Und dann hätten wir das genau hier implementiert, weil wenn das x bei 0 ist, sind wir eben, geben wir 1 zurück und dann ist die Rekursion noch zu Ende. Das heißt, wir hätten dann einen langen Term, der dann eben am Ende X-Fakultät ergibt. Okay. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir können Fakultät nicht selbst aufrufen. Das heißt, jetzt so ein Trick, wir machen hier eine Funktion f, also wir geben einfach ein f als Argument und rufen die dann auf. Wie ihr seht, das löst nicht wirklich das Problem, weil das Fakultät steht ja immer noch, also das Fakultät ist immer noch rekursiv, aber das f können wir tatsächlich rekursiv aufrufen, wir können es einfach hinschreiben, dass das f hier gebunden ist und wenn wir was einsetzen würden, würde es hier das wieder aufrufen. Wir hätten also eine Rekursion, aber ja nicht wirklich. Was wir da machen können, ist das fuck hier, das heißt, setzen wir einfach nochmal durch den Term, weil wir setzen das Argument jetzt hier wieder. sieht das erstmal ein bisschen verwirrend aus, ist es auch. Und zwar das F hier, das ist ja das erste Argument von dem ganzen Term. Und es wäre jetzt, dieser Term wird hier eingesetzt als F. Und was jetzt falsch ist, ist das F, also dieser ganze Term hier, der wird hier aufgerufen mit x minus 1. Aber dieser ganze Term hier will ja auch die Funktion F bekommen. Ja, also weil sie ja sich rekursiv aufrufen will. Genau. Und dieser Term hier, genauso. Der bekommt hier auch ein F und der ruft es auch nur mit x minus 1 auf. Genau, das ist natürlich doof. Was man da jetzt machen kann ist, tja, wir machen hier einfach noch ein F hin. Genau. Und tatsächlich funktioniert das. Hier ist nichts mehr rot unterkringelt. ja, und das gibt das richtige Resultat zurück. Ja, da lasse ich euch mal kurz drüber nachdenken. Ja, genug nachgedacht. genau, wir wollen es vielleicht jetzt ein bisschen schöner machen. Und zwar, wir haben es jetzt dupliziert, das ist jetzt nicht wirklich sinnvoll. Das kann man ja eben auch so schreiben mit diesem x und x, dann ist es schon ein bisschen schöner geschrieben. Ja, das ist noch verrückt. Wie man das herleitet, erkläre ich euch jetzt tatsächlich nicht. Das nennt sich Y-Kombinator. Was man damit erreicht, ist, dass wir das f hier nicht nochmal aufrufen müssen. Und es funktioniert ein bisschen so, wir haben diesen Term und der wird eben hier eingesetzt als f, also hier und hier. Und das xx, das wäre dann quasi analog zu diesem ff, das wir dann haben, das wird hier nur dann wieder eingesetzt und dann halt eben hier wieder als f. Aber wir bekommen hier das eben auch wieder als Argument. Ist sehr verwirrend, deshalb habe ich auch das nicht vor, das zu erklären. Ich glaube, niemand versteht es auch zu 100% immer, deshalb... Ja, genau. Fixpunktkombinatoren gibt es ganz viele. Das hier, also die heißen so, die eben so rekursive Funktionsaufrufe ermöglichen. Das hier ist der Theta-Kombinator, der wurde von Alan Turing entdeckt. Das ist sehr cool. Aber am Ende, der bekannteste ist der Y-Kombinator. Es gibt auch den Z-Kombinator und so weiter. Tatsächlich gibt es unendlich viele Kombinatoren, die so Fixpunkt-Funktionen haben, dass sie sich eben rekursiv aufrufen können. Ja. Okay. Entspannung. Jetzt kommen wir eben zu den Bildermalen. Genau. Das ist eine eigene Kreation von mir mit dem Lambda-Kalkül. Und ja, ist auch am Ende gar nichts so Besonderes, aber ist eigentlich ganz lustig, weil man beim Lambda-Kalkül typischerweise jetzt keinen schönen Output hat. Man sieht nicht wirklich die Reduktion. Man kann sich auch zum Beispiel beim Y-Kombinator kann man jetzt nicht wirklich vorstellen, wie es funktioniert. Also gibt es einen Lambda-Screen. Da funktioniert es, wir haben einen Pixel. Den definieren wir als 1 oder 0. Das 1 oder 0 könnte jetzt wieder so ein Church-Boolean sein, wahr oder falsch. Und wir haben einen Screen. Und ein Screen ist hier wieder so eine Datenstruktur. Wie ich es gesagt habe, hier ist ein Selektor. A, B, C, D ist jeweils oben links, oben rechts, unten links, unten rechts. Also so in so einem Quadrat. Die Pixel. Und das könnte aber auch wieder ein Pixel oder ein Screen sein. Ich zeige euch mal ein Beispiel. Hier, A, B, C, D. Oben links, oben rechts, unten links, unten rechts. Und das hier könnte jetzt, das A könnte jetzt wieder ein Pixel sein, also dann wäre es wahr oder falsch, wäre an oder aus, wäre schwarz oder weiß. Oder es könnte auch wieder ein Bild, ein Screen sein, dann könnte es hier wieder aufgeteilt sein. Zum Beispiel jetzt hier 101 oder 101, an, aus, an, wäre die Darstellung davon. Und das hier wäre eben true, false, false, true. Okay? Und das wäre jetzt auch eine Normalform, also es würde sich nicht weiter reduzieren, das wäre das Endergebnis von diesem Rendering. Was man jetzt eben hier machen kann, als zweite, oben rechts, sagen wir wieder ist ein Term, ein Screen, wieder 1, 0, 0, 1. Genau. Und diese 0 und 1, 0 und 1, die bleibt hier eben noch stehen. Und die ja, ist auch wieder eine Normalform, wir haben hier keine Beta-Redexe oder so. Ja, Redexe. Ja, was passiert jetzt, wenn wir hier ein Y einsetzen? Ja? Ein Y gibt so eine rekursive Funktion. Also wir haben hier das F und das F ist quasi wieder diese ganze Funktion. Das haben wir gerade gesehen, Y ermöglicht so eine, also Y-Kombinator ermöglicht so eine rekursive Aufrufart und dieser Term am Ende wäre trotzdem das hier. Also wir hätten trotzdem noch 1, 0, 1. Nur dieses F hier ist wieder dieser Term. Und wieder mit dem F. Das heißt, wir hätten hier an, dann dieses Rekursive oben rechts, 0 und 1. Und was wir hier dann eben haben, ist hier wieder 0, rekursiv, 1, rekursiv, 0 und 1. Und dann hier wieder 1, rekursiv, 0 und 1 und so weiter. Und es geht eben unendlich weit weiter. Ja, natürlich ist es nicht unendlich weit gerendert, das hört irgendwann auf. Genau. Die Frage ist jetzt, was passiert hier? Das ist eigentlich ganz cool. Weil hier haben wir jetzt das F hier und nur oben rechts ist die 1. Also nur oben rechts ist an und alles andere ist rekursiv. Und da lasse ich euch mal ganz kurz drüber nachdenken, was das malen könnte. Ich zeige euch mal einen kleinen Tipp. Wie man sich das vorstellen kann, ist, wir haben hier ein Quadrat. Ja, oben links, oben rechts und links unten. Rechts hier 1 ist grün, die 1. Und was wir machen ist, in diesen drei Quadraten hier bauen wir genau das gleiche hier wieder ein. Also genau das hier mit oben rechts nur gesetzt. Wer hier wieder und wer hier wieder. Was wir dann machen würden, wäre eben hier wieder und hier wieder genau das gleiche, dass wir eben rekursiv so eine Struktur bekommen. Hat jetzt jemand eine Idee, wie es aussehen könnte? Final, wenn man es ganz groß rendern würde. Ja? Oh, okay. Ja, gut. Ihr seht's. Ja, das ist das Sierpinski-Dreieck. Ja, ich finde es ziemlich erstaunlich. Und zwar, was hier eigentlich passiert ist, könnt ihr euch mal vorstellen, hier malen wir eigentlich so ein Dreieck. Und in jedem Quadrat malen wir oben rechts so ein Dreieck, weil wir hier eben immer mehr so Quadrate dranhängen. Genau, also sehr gut erkannt. Es ergibt tatsächlich das Sierpinski-Dreieck und hier oben rechts wäre jetzt dieses Quadrat und so weiter. Und das, warum das jetzt grau ist, obwohl wir eigentlich gar keinen Schwarz malen, das ist ein bisschen verwirrend, weil das F, wir können nicht unendlich tief rendern, aber das F, also die Pixel, die noch nicht reduziert sind, also weil wir nicht unendlich tief schauen können, die malen wir einfach als grauen Pixel. Weil wir wissen noch nicht, wie die aussehen, deshalb sind die grau. Ja. Okay, das ist was dazu. Zu dem Thema. Ja, ist eigentlich ziemlich cool. Lambda-Graph. Was man jetzt noch machen kann, ist, dass man hier so einen Graph malt aus dem Lambda-Kalkül, weil es gibt eben ganz viele Arten, das zu strukturieren. Ganz modern zurzeit sind Interaktionsnetzwerke, die kann man so parallel reduzieren und so. Einfach nur eine andere Darstellung wollte ich noch zeigen, halt, was ganz häufig passiert, oder zum Beispiel, womit ich sehr viel mache, ist mit den Brown-Indizes, hier. Weil meine Programmiersprache Brown, die nutzt eben diese Zahlen statt diesen Symbolen. Und zwar stehen diese Symbole, die Zahlen, immer dafür, wie viele Lambdas man hier überspringt quasi. Also, weil hier dieses A überspringt hier ein Lambda, hier, und das ist das mit 1. Und das B überspringt hier 0 Lambdas, um zum B zu kommen, das hat eine 0. Das nennt man die Brown-Indizes, die werden ganz oft verwendet in Programmiersprachen, vermutlich auch in eurer Lieblingsfunktionalprogrammiersprache. Weil man kann die tatsächlich deutlich besser reduzieren als mit diesen ganzen Buchstaben. Genau. Okay. Was man jetzt noch machen kann, ist Kombinatoren. Das ist nochmal so ein anderes Gebiet. Das nennt sich dann kombinatorische Logik. Das sind typischerweise so kleine Terme, aber es sind hauptsächlich einfach in der Normalform und kann sie kombinieren, um andere Dinge zu erstellen. Genau. Hier zum Beispiel bekannt ist der S-Kombinator, es gibt auch den K-Kombinator, es gibt auch den I-Kombinator und tatsächlich kann man mit dem S- und dem K-Kombinator alleine alle anderen Lambda-Terme darstellen. Das nennt sich dann Basis, das sind quasi, damit kann man jedes Programm wieder darstellen, das ist wieder eine Turing-vollständige Sache, S- und K-Kombinatoren, ist auch ziemlich interessant. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert, ich habe es vorher tatsächlich nicht vorbereitet. Naja, super. Okay, Infinite Apply hier. Okay, wir resetten das mal. Ich habe so eine kleine Webseite entwickelt, die heißt Infinite Apply. Ihr kennt vielleicht Infinite Craft, da kann man so Sachen kombinieren und dann kommen andere Sachen raus, zum Beispiel Stein und Feuer, dann kommt irgendwie Lava raus oder so. Was wir jetzt haben, ist, wir haben Kombinatoren, S und K. Und damit wollen wir jeden anderen Term darstellen. Also zum Beispiel S und K kombinieren wir. Hier zack, und dann kommt hier das raus. Das ist jetzt wieder in der Brown-Schreibweise, aber am Ende ist hier lambda f.lambda x.x. Genau, und was wir hier dann wieder machen können, ist, wir setzen hier das s ein, dann haben wir das, und dann können wir hier wieder Sachen machen und so weiter. Ja. Okay, funktioniert das. Ja, also ihr seht, man kann hier ganz viele Sachen berechnen und, okay, iPad-Support muss ich noch dran arbeiten. Ja. Genau, und damit könnte man jetzt eben jeden Term darstellen, wenn man die eben kombiniert. Kann man ein paar coole Sachen generieren. Ja, gut, es geht nicht wirklich. Ah. Oh, cool. Ja, das ist übrigens der B-Kombinator. Okay, was... Was kann ich jetzt machen? Ja, also es macht süchtig, dieses Spiel. Jetzt haben wir hier, ja, vielleicht seht ihr, das ist eine 2, also wir haben hier SSZ, nur in die Brown-Schreibweise, das ist ja ein bisschen verwirrend. Und wir können jetzt kombinieren, ja, dann kommt 2 hoch 2, kommt 4 raus. Und wenn wir jetzt 4 hoch 4 rechnen, ja, dann kommt hier 256. Also kommt schon eine ziemlich große Zahl. Wenn wir jetzt 2 anwenden würden, ja, dann würden wir 2 hoch 256 rechnen. Ja, gut. Das geht dann eben nicht mehr. Ja, dann sagen wir, okay, oh nein. Ja. Okay, ich glaube, jetzt stürzt ab. Okay. Anyway, oh. Okay. Ja, mein iPad reagiert nicht mehr. Okay, jetzt noch ganz kurz. Oh. Okay, ganz kurz noch zu Brown. Eben, Brown ist meine Programmiersprache. Warte, kann ich das schließen? Ah. Oh je. Okay. Das ist ja super. Wo ist denn jetzt? Ah, hier. Genau. Okay, Brown ist am Ende nur ein anderes Syntax für das Lambda-Kalkül. Hat eine Standard-Library, inzwischen 730 Funktionen oder so. Also damit kann man wirklich fast alles programmieren. Ich habe auch Trend of Code schon damit gelöst und so. Also man kann tatsächlich Sachen damit machen. Nur nicht sehr effizient. Ja, aber es kann Spaß machen. Genau, hat eben auch keine primitiven Funktionen. Das hat auch nicht sowas wie Addition oder so. Okay, dann hier sind meine Kontaktmöglichkeiten. Hier sind nur noch ein paar Links. Genau, aber das war's. Ja, danke.
Ja, danke Marvin für den coolen Talk. Es sind jetzt auf jeden Fall einige Sachen dabei, die ich nachher nochmal mir genauer reinlesen werde.
Ja, achso, das wollte ich noch sagen. Ja, die Slides, ne, die sind hier auf GitHub. Ich glaube, die habe ich auch irgendwo anders verlinkt. Auf GitHub habe ich auch noch eine kleine Programmiersprache geschrieben, die genau das implementiert, wie ich es hier gerade gezeigt habe. Also mit Lambda x.x und so habe ich auch eine Standard-Library geschrieben. Die könnt ihr da testen. Ein JavaScript unter 200 Zeilen oder so. Also könnt ihr ausprobieren. Genau.
Wunderbar. Wir haben noch Zeit für ein, zwei Fragen. Wenn jemand Fragen hat in der Runde. Eine Frage da hinten.
Also ich habe wirklich eine brennende Frage. Was motiviert dich daran?
Ja, gut. Da habe ich keine Antwort zu. Also es ist natürlich sehr, sehr elegant. Ja, ich finde, also ich gehe gerne so ganz auf den Grundstein zurück und ja, Assembly zum Beispiel sehe ich nicht wirklich als Grund von der Programmierung, weil es hat ja auch nur irgendjemand sich ausgedacht, aber das Lambda-Kalkül ist schon eher so ein Grund von ja, Berechnung überhaupt. Wie berechne ich Funktionen? Deshalb finde ich es eigentlich ziemlich interessant. Ja.
Sehr schön, haben wir noch weitere Fragen? Ich sehe gerade keine, dann habe ich tatsächlich selber eine Frage. Der Screen, den du gemacht hast, also der Bildschirm, das ist doch im Grunde einfach nur ein Quadtree, aber mit Funktionen, oder
ganz
nicht?
Ganz genau, ja.
Das ist cool.
Ja, das ist ein Quadtree. Also Quadtrees werden ja häufig für Komprimierung verwendet von Bildern. Theoretisch könnte man auch versuchen, Bilder mit einem Lambda-Kalkül zu komprimieren. Das wäre auch eine interessante Idee. Ja, also, habe ich schon ein bisschen dran gearbeitet, aber genau. You know.
Also falls jemand noch nach einem Thema für eine Masterarbeit sucht... Ja. Falls jemand nach einem Thema für eine Doktorarbeit sucht. So, letzte Chance. Haben wir noch weitere Fragen? Ich sehe in der Runde keine. Dann sage ich nochmal danke, Marvin, für den Talk.
Gerne, ja.
Nochmal einen Applaus für Marvin.